Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Rehse heute am Mikrofon. Schönen guten Abend. Vertauschte Rollen auf der großen politischen Bühne. Während in den vergangenen Jahren eher die SPD durch Selbstdemontage und Spaltung aufgefallen ist, übt sich jetzt die CDU in sozialdemokratischen Ränkespielen, während die SPD dem wiederum aus sicherer Entfernung zuschauen darf. Im Gegensatz zum Koalitionspartner hat sie sich ja schon auf einen Kanzlerkandidaten geeinigt. Nach der Verschiebung des Parteitages streitet die CDU. Aber warum eigentlich? Das bespreche ich gleich mit Günter Banners, langjähriger Büroleiter der FAZ in der Hauptstadt. Und dann steht der heutige Tag ganz im Gedenken an einen langjährigen Akteur auf der großen politischen Bühne.
Ich kann Ihnen nicht verbieten, während der Debatte Zeitung zu lesen, aber wenn Sie die Zeitung so hochhalten, könnte der falsche Eindruck entstehen, dies sei ein Kaffeehaus. Es ist aber ein Arbeitsparlament.
Thomas Oppermann, zuletzt als Bundestagsvizepräsident, ist er für die Einhaltung gewisser Grundwerte eingetreten. Sein plötzlicher Tod hat parteiübergreifend für Bestürzung gesorgt. Dominierendes Thema aber auch eines solchen Tages ist natürlich die Debatte darüber, wie die steigenden Corona-Infektionen aufgehalten werden können, auch wenn die aktuelle Zahl erstmal wieder auf 4 Stellen zurückgegangen ist. Am Wochenende hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Sorgen wiederholt. Nun will sie bereits Mittwoch, 2 Tage früher als geplant, erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammenkommen, um über schärfere Regeln zu diskutieren. Nachjustieren, also angesichts der Lage nach dem letzten Treffen, äußerte Merkel sich ja äußerst unzufrieden. Gudula Geuter.
Erst hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel per Videopodcast ihre Mahnung zu Zurückhaltung bei sozialen Kontakten wiederholt. Dann bekräftigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Nachmittag:
Es liegt in unser aller Verantwortung, es liegt auch in unser aller Händen, wie sich die Fallzahlen im Herbst und Winter weiterentwickeln.
Das sogenannte Corona-Kabinett, zusammengesetzt aus den zuständigen Ministern der Bundesregierung, hatte heute weitere Vorbereitungen getroffen, um für Verschlechterungen der Situation gerüstet zu sein. Mit Plänen für eine überregionale Verteilung von Intensivpatienten, wenn einzelne Krankenhäuser überfordert sind. Schon am Mittwoch wollen sich Angela Merkel und mehrere Bundesminister per Video erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder treffen.
Allen ist, denke ich, bewusst, das hat uns die letzte Woche, die letzten 14 Tage sehr klar gemacht, dass dabei jeder Tag zählt. Also rechne ich auch mit Beschlüssen, aber ich kann dem heute hier nicht vorgreifen. Das wird wie immer gut vorbereitet werden.
So Steffen Seibert. Später wurde bekannt, wie diese Vorbereitung aussehen soll. Die Bild-Zeitung meldet, dass zumindest der Bundeskanzlerin deutliche Einschränkungen vorschweben sollen. Ohne konkrete Quellen zu nennen, schreibt das Blatt von informierten Kreisen, die von Gedanken an massive Einschränkungen für Gaststätten und Veranstaltungen berichten. Schulen und Kitas sollen dagegen laut dem Bericht geöffnet bleiben, mit Einschränkungen auch Geschäfte. Zuständig für die konkreten Maßnahmen wären allerdings weiterhin die Bundesländer. Das Bild dort ist nach wie vor gemischt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hatte in der CDU-Präsidiumssitzung nach Angaben von Teilnehmern gewarnt, dass auch deutsche Krankenhäuser bald an ihre Kapazitätsgrenzen bei der Behandlung von Corona-Intensivpatienten stoßen könnten. Grund sei neben den steigenden Zahlen von Patienten auch, dass sich immer mehr Klinikpersonal mit dem Virus anstecke. Auch die Sozialdemokratin Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, mahnte, die Situation sei sehr ernst. Am Mittwoch müsse es auch darum gehen, ob Kontakte weiter eingeschränkt werden könnten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hatte dagegen noch am Sonntagabend weitergehende Beschlüsse eher abwartend kommentiert. In der ARD sagte der CDU-Politiker:
Neue Maßnahmen müsste jetzt jemand sagen, welche denn? Vielleicht bei Kontakten noch weitere Beschränkungen, das werden wir diese Woche erörtern. Nur die eine Maßnahme, die erreicht, dass die Zahl sich verflacht, das ist, glaube ich, eine Illusion. Sondern es muss das Verhalten der Einzelnen sich ändern.
Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin, die Sozialdemokratin Manuela Schwesig, betonte:
Es ist ein Unterschied, ob ich in Berchtesgaden mit über 260 Inzidenz bin oder vielleicht vor Ort in Schwerin, wo es noch bei 20 ist.
Niemand wolle hier Einheitlichkeit, gestand am Morgen im Deutschlandfunk Tobias Hans aus dem Saarland zu.
Aber dass jeder Bürger, jede Bürgerin im Internet nachschauen kann, wenn sie in einen Landkreis fährt, ist der nun rot, gelb oder grün, und dann die Sicherheit hat, dass dort die jeweils gleichen und eingespielten Maßnahmen gelten, das wäre sehr, sehr wichtig.
Akzeptiert würden die Maßnahmen nur mit mehr Einheitlichkeit, betonte der Christdemokrat. Noch nie habe ein einzelner Ministerpräsident so viel Verantwortung für ganz Deutschland gehabt wie heute. Im Landkreis Rottal-Inn werden ab Dienstag Schulen und Kitas geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. 260 Neuinfektionen binnen 7 Tagen auf 100.000 Einwohner. Mit dieser Inzidenz liegt der südbayerische Landkreis noch über den Zahlen im Berchtesgadener Land, wo solche Maßnahmen seit der vergangenen Woche gelten.
Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Am 4. Dezember wollte die CDU eigentlich einen richtungsweisenden Parteitag abhalten. In Stuttgart sollten 1.001 Delegierte über den neuen Parteivorsitzenden und damit auch designierten Kanzlerkandidaten abstimmen. Damit wollte die CDU endgültig in eine neue Ära starten, in die Post-Merkel-Ära, rechtzeitig vor der Bundestagswahl im kommenden Herbst. Diese Zensur wird nun aber verschoben. Der Präsenzparteitag Anfang Dezember ist erstmal abgesagt. Offizielle Begründung: Corona. Stundenlang hatte die Partei darüber beraten und gestritten. Die Entscheidung löst jetzt aber keinen Streit, sondern sie trägt eine, wie Stefan Detjen berichtet, tief gespaltene Partei zutage.
Die Parteigremien waren noch gar nicht zusammengekommen, die Entscheidung über die Absage des Parteitags noch nicht besiegelt, da war schon klar, die offene Personalfrage in der CDU ist heute zum offenen Streit über das Verfahren geworden. Beides droht nun, die Partei zu spalten. Im ARD-Frühstücksfernsehen ging Friedrich Merz heute Morgen in die Offensive, unmittelbar bevor die Führungsgremien der Partei im Konrad-Adenauer-Haus zusammenkamen.
Ich merke das seit einigen Wochen. Es gibt Teile des Partei-Establishments, es sind Teile, es sind nicht alle, aber beachtliche Teile, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde. Und damit wird jetzt auch dieser Parteitag verbunden. Ich möchte, dass ein Parteitag stattfindet.
Notfalls als Videokonferenz müsse der Parteitag stattfinden, hat Merz auch gestern Abend bei einem Treffen mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gefordert. Die aber hatte den Gremien am Morgen die Komplettabsage vorgeschlagen. Erst dieses oder Anfang nächsten Jahres soll nun entschieden werden, ob es bei besserer Corona-Lage im Februar oder März zu einem Treffen der 1.001 Delegierten kommen kann oder ein Digitalparteitag mit anschließender Briefwahl des Vorsitzenden stattfindet. Ein Verfahrenstrick, um Friedrich Merz auszuboten, der sich mit dem Verweis auf Meinungsumfragen als Favorit und Hoffnungsträger der Basis sieht?
Also ich kann nur sagen, ich ziehe mir den Schuh deswegen nicht an, weil ich weiß, dass er mich damit nicht meint.
Reagiert Generalsekretär Paul Ziemiak auf den Establishment-Vorwurf von Friedrich Merz. Zugleich lässt Ziemiak durchblicken, dass auch er sich in der Gremiensitzung gegen die Totalabsage ausgesprochen habe. Präsidium und Vorstand aber sahen es, wie schon am Vorabend in der ARD, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Merz-Rivale Armin Laschet.
Ich glaube nur, wenn die Bundeskanzlerin jetzt wieder im Podcast zum 2. Mal den Menschen sagt, bleibt zu Hause, macht nur noch die nötigsten Dinge, geht nicht zu Veranstaltungen, dass auch eine Partei dann Vorbild sein muss. Und das hat mit Staatsnotstand nichts zu tun, aber es würde niemand verstehen, ja, wenn er bei einer Beerdigung oder bei anderen Dingen nur 10 Menschen dabei haben darf, und die CDU trifft sich mit 1.000 Leuten auf einem Parteitag.
Zugleich aber ist der innerparteiliche Druck, eine Entscheidung in der Führungsfrage herzustellen, groß. Schon nach der ersten Verschiebung des Parteitags im Frühjahr hatten führende CDU-Politiker immer wieder die Sorge geäußert, der Wettstreit um den Vorsitz könne sich zu einem Machtkampf entwickeln, der die Partei am Ende unheilbar spaltet. Nachdem Friedrich Merz die Wahl nun zu einer Entscheidung von Basis gegen Führungsestablishment stilisiert hat, dürften diese Befürchtungen neue Nahrung erhalten. Norbert Röttgen, der 3. im Kandidatenbunde, dagegen stellt sich hinter die Absageentscheidung der Parteispitze. Die Verschiebung des Parteitages sei bitter, der Vorstand werde damit aber seiner Verantwortung in der Pandemie gerecht und sichere zugleich die Handlungsfähigkeit im Wahljahr 2021, sagte Röttgen. Auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder erklärte, ein Parteitag wäre in der jetzigen Situation kein gutes Signal gewesen.
Die CDU verschiebt ihren Parteitag wegen der Pandemie und einer fühlt sich benachteiligt. Friedrich Merz glaubt, dass das Partei-Establishment ihn als Vorsitzenden zu verhindern versucht. Vor der Sendung habe ich darüber mit Günter Banners, ehemaliger Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gesprochen und ihn zunächst gefragt, Corona oder steckt doch was anderes hinter dieser Entscheidung?
Also die Begründung ist Corona und die steigenden Zahlen der Infizierungen. Da muss drauf reagiert werden. Das ist die Begründung und die Vermutung oder Annahme von Friedrich Merz. Das sei eine breit angelegte Intrige, ausgehend von Armin Laschet, seinem Konkurrenten im Kampf um den Parteivorsitz. Das halte ich ehrlich gesagt für absurd.
Warum absurd? Weil Laschet ist ja doch der große Gewinner quasi aus diesem Gezerre jetzt. Er hat als Ministerpräsident immer noch mehr Gelegenheit zu punkten und in der Öffentlichkeit zu stehen als Merz. Und ja, paradoxerweise kann er als Mitglied im Vorstand der Partei über solche Entscheidungen auch mitentscheiden.
Ja, natürlich ist er einer derjenigen, die diese Entscheidung mit herbeigeführt haben. Und natürlich ist er als Ministerpräsident in einer größeren staatspolitischen Verantwortung als Friedrich Merz zurzeit. Aber man solle sich vorstellen, da sitzen dann also Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende und die Bundeskanzlerin und der stellvertretende Vorsitzende Volker Bouffier und der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und womöglich auch noch zugeschaltet der bayerische Ministerpräsident Markus Söder beisammen und sagen, Mann, meine Güte, wie verhindern wir bloß jetzt den Friedrich Merz? Was können wir da anstellen? Na, da haben wir doch eine gute Begründung und nehmen die Corona-Infizierungszahlen. Und damit kriegen wir den Parteitag weg und damit verhindern wir Friedrich Merz. Also eine solche Unterredung, eine solche Intrige, die würde auffliegen. Aber richtig ist natürlich, dass Friedrich Merz derjenige ist, der von dieser Entscheidung, den Parteitag zu verschieben, ist er am meisten betroffen. Deswegen ist er ja auch so ärgerlich und so empört und so weiter. Das kann ich auch nachvollziehen, nur jemand, der Parteiführer werden will und eine Partei integrieren will, der die verschiedenen Flügel versammeln will, der muss sich dann anders verhalten. Der muss sich dann sozusagen, um diesen Ausdruck zu benutzen, an die Spitze der Bewegung setzen und sagen, ja, in diesen Zeiten müssen wir diese Entscheidung nochmal vertagen.
Aber man fragt sich ja schon, warum man einfach nicht eine Alternative sich überlegt, diesen Parteitag abzuhalten, möglicherweise teilweise online oder dann eben diese Wahl mit einer Briefwahl irgendwie über die Bühne kriegt. Das wäre doch eigentlich auch machbar. Also hat vielleicht Merz da nicht doch einen Punkt?
Ja, in einer gewissen Weise, wie gesagt, kann ich es als Beobachter auch nachvollziehen. Nur, wenn die Mehrheiten so sind und alle anderen sich so verhalten, auch mit guten Begründungen, dann darf man sich nicht so verhalten, wie Friedrich Merz das getan hat. Dann darf man nicht sagen, das Partei-Establishment ist gegen mich. Hm. Oder wie er jetzt in einem Interview mit der Welt gesagt hat, ich halte durch, ihr zermürbt mich nicht. Wer ist mit ihr gemeint? Also alle anderen, also Kramp-Karrenbauer und Merkel und Schäuble und Söder, also alles Leute, mit denen er ja dann im Wahlkampf dann auch zusammenarbeiten muss, will er einen Wahlkampf gewinnen und Leute, mit denen er zusammenarbeiten muss, wenn er die Partei einigen will.
Mhm. Andererseits kann man
wenn ich das noch anfügen darf, wichtig ist seine Beobachtung, also die Beobachtung von Friedrich Merz, dass es in der Vergangenheit, in der Geschichte der CDU, nach langjährigen CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlern immer wieder schwer gewesen ist, einen Nachfolger zu finden. Also das war in der Nachfolge von Konrad Adenauer so, das war in der Nachfolge von Helmut Kohl auch so. Der Nachfolger dann als Parteiführer oder teilweise eben auch als Bundeskanzler eben nur von kurzer Zeit gekrönt waren.
Und andererseits kann man ja auch sagen, okay, der Parteitag wird jetzt verschoben, aber nur auf nächstes Jahr, also vielleicht einen Monat später wird er stattfinden. Das ist ja dann auch nicht ganz so schlimm, oder?
Nö, das wäre jetzt nicht schlimm. Nein.
Also
der Parteitag nun Anfang Dezember oder Mitte Januar oder auch im Februar stattfindet, das ist tut eigentlich nichts zur Sache. Im Parteienrecht ist es möglich. Und ein Kanzlerkandidat kann ja ohnehin auch ohne Parteitag ausgerufen werden. Also einen Kanzlerkandidat zu nominieren, siehe jetzt die SPD, die Olaf Scholz ja mit dem Beschluss der SPD-Führung nominiert hat im August, das geht auch ohne Parteitag.
Wenn jetzt Merz diesen Zweikampf aufmacht, wir gegen die, und er liegt ja in vielen Umfragen, zumindest an der Basis, liegt er vorne. Wie viel Sprengstoff für die Partei birgt das Ganze?
Das ist ein enormer Sprengstoff. Und zwar, wenn man als Parteivorsitzender, als Parteiführer, als möglicher Kanzlerkandidat die Basis, die mutmaßliche Basis, das sind ja nur Umfragen, die mutmaßliche Basis ins Feld führt gegen das sogenannte Establishment. Also das sind dann die Landesvorsitzenden, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Bundestagsabgeordneten, die wiedergewählt werden wollen. Wenn man da einen Spaltpilz reintreibt, dann tut das für einen gemeinsamen Wahlkampf, den die alle gemeinsam führen müssen, nichts Gutes.
Wenn Sie jetzt gesagt haben, in der Vergangenheit hat sich die CDU immer schwer getan, nach langen Vorsitzenden oder langen Kanzlerschaften einen geeigneten Nachfolger oder eine geeignete Nachfolgerin zu finden. Abschließend gefragt, muss Angela Merkel doch noch mal ran? Kann sie den Rückzug vom Rückzug machen?
Also nach meiner Auffassung im Moment steht eigentlich gar nichts mehr fest. Also weder steht fest, ob es zu einem normalen Parteitag kommen wird oder mit Briefwahl oder ein digitaler Parteitag oder Parteitage an ganz verschiedenen Orten. So, und dann kommen wir zu der Frage der Kandidaten. Fest steht nur, dass Angela Merkel gesagt hat, ich trete nicht mehr an. Aber natürlich ist nun nicht auszuschließen, dass sich alles nochmal neu zurechtrüttelt und dass Frau Merkel plötzlich doch wieder antreten muss, wobei ich ausdrücklich sage, das halte ich für die unwahrscheinlichste aller Lösungen.
Sagt Günter Banners, ehemaliger Leiter des Parlamentsbüros der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin, hier im Interview mit dem Deutschlandfunk. Während also die CDU ihren Parteitag nach langem Streit und mit lautem Getöse verschiebt, finden ähnliche Überlegungen auch in der Linkspartei statt. Hier wollte man am Wochenende eine neue Doppelspitze wählen, aber auch hier wird man wohl den Präsenzparteitag in Erfurt wegen Corona verschieben und auf Alternativmöglichkeiten übergehen. Und das fast ganz ohne Streit, wie Johannes Kuhn berichtet.
Erst am Wochenende hatte der linken Parteivorstand beschlossen, den dreitägigen Parteitag in Erfurt auf einen einzigen Tag zu verkürzen, vorbehaltlich des Infektionsgeschehens. Am morgigen Dienstagabend will man die Lage nochmals prüfen. Und diese Lage habe sich zugespitzt, so Co-Parteichef Bernd Rieksinger.
Wir konnten eben nicht einschätzen, wie schnell diese Pandemiewelle auch Erfurt erreicht.
Der Inzidenzwert in der thüringischen Landeshauptstadt ist inzwischen auf mehr als 60 gestiegen. Zudem haben einige der 580 Delegierten bereits angekündigt, an diesem Freitag nicht anreisen zu können.
Weil sie eben gefährdet sind. Das heißt, wir kriegen ein Problem mit der demokratischen Legitimation, wenn viele Delegierte gar nicht anreisen können oder auch nur ein erheblicher Teil. Und wir müssen natürlich eine Risikoabwägung machen.
Der linken Parteitag war ursprünglich bereits für Juni geplant gewesen und hatte Corona-bedingt verschoben werden müssen. Die Linkspartei will nach 8 Jahren eine neue Doppelspitze wählen. Die bislang einzigen Kandidatinnen sind die Thüringer Linksparteichefin Susanne Hennig-Welsow und die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, hält eine Absage für wahrscheinlich.
Ich glaube, dass es relativ schwierig ist, jetzt in dieser Zeit mit über 600 Leuten an einem Ort zusammenzukommen. Das ist aber letztendlich natürlich auch eine Entscheidung der Behörden und der Partei. Aber ich würde das für relativ schwierig halten, jetzt unter diesen Entwicklungen, die wir haben, am Freitag dort zusammenzukommen.
Ähnlich äußerte sich Fraktionschef Dietmar Bartsch. Sollte der Parteitag abgesagt werden, bleiben die bisherigen Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Rieksinger weiterhin im Amt. Bei der turnusgemäßen Vorstandswahl ist keine Online-Abstimmung erlaubt. Die Partei könnte bei einer Absage einen Videoparteitag mit anschließender Briefwahl ansetzen oder regionale Delegiertentreffen organisieren.
Deutschlandfunk, das war der Tag, 23 Uhr gleich 29 Minuten. So viel Einigkeit ist selten über die Parteigrenzen hinweg und es gehört tragischerweise wohl zum Leben dazu, dass sich diese überhaupt erst nach dem Tod äußert. Erschütterung, Trauer, Anteilnahme und enorme Wertschätzung. Darin waren heute die Parteien von links bis rechts vereint. Anlass war der äußerst überraschende Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann. 66 Jahre wurde der SPD-Politiker nur alt. Er hinterlässt zahlreiche betroffene Kollegen und eine trauernde Familie. Ein Nachruf von Franka Belan.
Es ist ein Ritual in jener Zeit, als Thomas Oppermann die SPD-Fraktion führt. Einmal im Jahr lädt er Journalisten in seinen Wahlkreis. Und der Sozialdemokrat aus Göttingen wandert dann mit ihnen auf seinen Hausberg, den Brocken im Harz.
Hier machen wir jetzt 500 Meter auf 4 Kilometern. Das ist schon eine kleine Herausforderung.
Oppermann hat Ausdauer. Wenn er loslegt, kann längst nicht jeder mithalten. Ihm geht die Puste so schnell nicht aus.
Das ist ein anständiges Tempo, was Sie hier hinlegen.
Ja. Ich gehe furchtbar gerne auf den Brocken, kann man den Kopf freikriegen.
Oppermann geht joggen, er trainiert im Fitnessstudio, spielt Fußball. Umso größer nun der Schock, dass er mit nur 66 Jahren kurz vor einem Live-Auftritt für die ZDF-Sendung Berlin direkt kollabiert und stirbt.
Das ist wirklich bestürzend und macht mich auch sehr traurig,
meint Außenminister Heiko Maas. Wir verlieren einen Freund, sagt Vizekanzler Olaf Scholz. 1980 tritt Thomas Oppermann in die SPD ein. Er ist Jurist, legt in Göttingen ein Prädikatsexamen ab.
Ich bin dankbar dafür, dass ich an dieser Universität so etwas gelernt habe. Toleranz, Offenheit.
Seine Zukunft sieht er in der Politik. Unter Gerhard Schröder wird er in Niedersachsen Wissenschaftsminister. 2005 wird er in den Bundestag gewählt. In Göttingen holt er bis zuletzt das Direktmandat. Einen Namen macht er sich erstmals, als er Angela Merkel dazu drängt, in der NSA-Abhöraffäre Tacheles mit US-Präsident Obama zu sprechen.
Ich gehe davon aus, dass sie auch über die Notwendigkeit einer umfassenden Aufklärung mit ihm gesprochen hat.
Zweimal wird er in Schattenkabinetten der SPD als Minister gehandelt. Dass er CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich beerben möchte, daraus macht er 2013 keinen Hehl. Doch er wird als Fraktionschef gebraucht, als Frank-Walter Steinmeier Außenminister wird.
Es macht mich fassungslos, mit welcher Radikalität die türkische Regierung die Beziehungen zu Deutschland verschlechtert.
Oppermann spricht eine deutliche Sprache, polarisiert immer wieder. 2014 ist es die Affäre um den SPD-Abgeordneten Sebastian Edati, die ihn fast das Amt kostet. Er nutzt Kontakte zum BKA-Chef, um sich die Vorwürfe bestätigen zu lassen. Der Parteifreund sei im Besitz von kinderpornografischem Material. Der Vorwurf der Strafvereitelung steht im Raum. Am Ende aber tritt CSU-Innenminister Friedrich zurück, weil er Informationen über Edati an die SPD weitergegeben hatte. Der Koalitionspartner tobt.
Herr Kollege Oppermann trägt aus CSU-Sicht die politische Verantwortung.
Mir tut es aufrichtig leid, dass durch meine Veröffentlichung Hans-Peter Friedrich zum Rücktritt gebracht wurde.
Als die SPD 2017 krachend die Wahl verliert, stimmt auch Oppermann vehement für den Weg in die Opposition und kämpft umso stärker für das Ja der SPD-Mitglieder zum Verbleib in der Regierung, als die FDP Jamaika platzen lässt.
Ich kenne keinen Unterbezirk, der in den letzten 3 Monaten 3 Mitgliederversammlungen durchgeführt hat.
Als Bundestagsvizepräsident wird es naturgemäß ruhiger um den vierfachen Familienvater. In wichtigen Fragen allerdings bleibt er seiner Linie treu. Deutliche Ansagen morgens im Deutschlandfunk gegen die Neuen im Bundestag.
Diese AfD ist eine Partei, die stramm nationalistisch auftritt, die völkisch argumentiert.
Denkt dran, gegen Winter kommt ein bisschen.
Als Sportler mit langem Atem erweist sich Thomas Oppermann auch als Mittelstürmer des FC Bundestag.
Ich hoffe, dass ich jetzt eine Halbzeit spielen kann. Ich habe noch nicht so viel trainieren können dieses Jahr.
Sie habe ihn als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner geschätzt, erklärt die Kanzlerin heute. Als Vizepräsident des Bundestages habe er sich in turbulenter Zeit um unser Parlament verdient gemacht. Sein Sinn für Humor ist ihm dabei nie verloren gegangen, nicht zuletzt auch sein Spiel mit Ironie. Und das zeigt er auch, als er auf dem Weg zum höchsten Berg des Harzes ein Porträt von Vizekanzler mit hinaufschleppt.
Also im letzten Jahr, als wir hochkamen, da sagte mir der Brockenwirt, hier hängt ein Bild von der Kanzlerin. Warum hängt hier kein Bild von Sigmar Gabriel? Wir haben eins im Gepäck. Also die beiden werden sich jetzt von Wand zu Wand anlächeln.
Gedenken an Thomas Oppermann, der SPD-Politiker, ist im Alter von nur 66 Jahren gestorben. Damit kommen wir zu unseren Kurznachrichten in dieser Sendung um 11:35. In China ist es erneut zu einem erhöhten Ausbruch an Corona-Infektionen gekommen. Hotspot jetzt die westchinesische Region Xinjiang. Steffen Wurzel berichtet.
Das Testen läuft auf vollen Touren, schreiben die chinesischen Online-Medien heute. Gemeint ist die riesige Testaktion in der chinesischen Stadt Kashgar, gelegen ganz im Westen der Volksrepublik. Die Region liegt unweit der Grenzen zu Tadschikistan und Kirgisien. In Kashgar wurden übers Wochenende nach offiziellen Angaben fast 140 Corona-Neuinfektionen bekannt. Es handele sich dabei ausnahmslos um symptomfreie Krankheitsfälle, hieß es. Im Vergleich zu den Neuinfektionszahlen in Europa sind die nun aufgetauchten knapp 140 Fälle im chinesischen Kashgar gering. Allerdings gab es in China in den vergangenen Wochen nur noch einzelne lokal übertragene Neuinfektionen. Deswegen ist die Aufregung nun groß. Die Behörden im betroffenen Landesteil Xinjiang wollen nun bis morgen mehr als 4 Millionen Menschen testen im Regierungsbezirk Kashgar. Das berichten die Medien und man komme bereits gut voran, heißt es. Zahlreiche Flüge von und nach Kashgar wurden gestrichen. Zuerst nachgewiesen wurde der neue Ausbruch in Kashgar bei einer 17-jährigen Arbeiterin einer Textilfabrik. Internationale Menschenrechtsexperten vermuten, dass es sich um die Insassin eines der zahlreichen Internierungs- und Arbeitslager handelt, die es in Xinjiang gibt.
In Italien hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages erstmals die Marke von 20.000 überschritten. Ab heute gelten im Land verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Elisabeth Pongratz.
Die neuen Maßnahmen werden vor allem für die Gastronomie und die Unterhaltungsbranche schwere Einbußen mit sich bringen. Die schwierige Zeit, so Ministerpräsident Giuseppe Conte, werde für viele nun noch schwerer werden. Die Regierung versprach Unterstützung, etwa mit Sofortzahlungen in den kommenden Wochen. Bars, Eisdielen und Restaurants müssen ab heute um 18 Uhr schließen. Für Südtirol hat die Landesregierung abweichende Regelungen beschlossen. In den Lokalen dürfen höchstens 4 Personen an einem Tisch sitzen, außer sie leben im gleichen Haushalt. Ganz geschlossen bleiben Sportstudios, Hallenbäder, Konzertsäle, Theater und Kinos, ebenso die Fußballstadien für Fans. Offen bleiben hingegen die Museen. Conte appellierte eindringlich an die Bürger, das Haus nur für das Allernötigste zu verlassen, etwa aus beruflichen Gründen. Das Coronavirus breitet sich in Italien weiter rasend schnell aus. Zuletzt wurden mehr als 21.000 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden gezählt. Einige Regionen hatten bereits nächtliche Ausgangssperren verhängt. Nun kommen weitere hinzu, wie etwa Südtirol. Gegen die Verschärfungen war es am Wochenende zu gewalttätigen Ausschreitungen in Neapel und Rom gekommen. Beteiligt waren vor allem Anhänger rechtsextremer Gruppen.
Im Konflikt um die Kaukasusregion Bergkarabach haben sich Aserbaidschan und Armenien gegenseitig einen Bruch der jüngsten Waffenruhe vorgeworfen. Paulina Milling.
Es ist bereits der dritte Anlauf für eine Waffenruhe in Bergkarabach und auch er verläuft ähnlich wie die vorherigen beiden. Armenien und Aserbaidschan behaupten, die jeweils andere Konfliktpartei verstoße gegen die Vereinbarung, während man selbst die Feuerpause einhalte. Die Seiten werfen sich außerdem gegenseitig vor, zu provozieren und Falschinformationen zum Stand der Waffenruhe zu verbreiten. Aus der Region werden Artilleriebeschüsse, Luftangriffe und Drohnenerkennungsflüge gemeldet. Eine unabhängige Bestätigung dafür liegt allerdings nicht vor. Die Lage entlang der 180 Kilometer langen Frontlinie ist aber nach offiziellen Angaben größtenteils ruhig. Die Gespräche zwischen den Konfliktparteien könnten in 3 Tagen in Genf fortgesetzt werden. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev dämpfte schon im Vorfeld die Erwartungen. Er bezeichnete die vorherigen Treffen wörtlich als sinnlos. Allerdings habe Baku nichts gegen das Treffen, wenn es die Regulierung des Konflikts beschleunigen würde, sagte er. Als mögliches Datum wird bisher der 29. Oktober genannt. Währenddessen sprach sich Russlands Außenminister Lavrov erneut für eine friedliche Lösung aus. Lavrov gab außerdem an, mehrere Male mit seinem türkischen Amtskollegen telefoniert zu haben. Der russische Außenminister erklärte, er habe die Türkei dazu aufgerufen, sich für die Verhandlungen einzusetzen. Im Bergkarabach-Konflikt gilt seit heute früh die dritte Waffenruhe, die überwiegend hält. Sie soll vor allem den humanitären Zwecken dienen. Die Gefechte um das Gebiet dauern mittlerweile seit fast einem Monat an.
Bei russischen Luftangriffen im Nordwesten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 78 mit der Türkei verbündete Rebellen getötet worden. Jürgen Striak.
Nach Angaben von Aktivisten sollen russische Kampfjets ein Lager der Miliz Faylaq-e-Sham im Norden der Provinz Idlib angegriffen haben. Die oppositionelle syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, die islamistische Miliz habe in dem Lager Kämpfer ausgebildet. Sie hätten kurz vor dem Abschluss ihres Trainings gestanden. Einer der vor Ort anwesenden Aufständischen bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters den Luftangriff. Die Miliz Faylaq-e-Sham wird von der Türkei unterstützt. Ihr Camp, dem der Angriff galt, befindet sich in der Nähe des Ortes Kafr-e Taharim, nur 10 Kilometer von der Grenze zur Türkei entfernt. Teile der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens werden von zumeist islamistischen Gegnern des Assad-Regimes kontrolliert. Seit 2 Jahren drängen die syrische Armee und ihre russischen Verbündeten die Aufständischen immer weiter in Richtung der türkischen Grenze zurück.
Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hat sich auf den Ausschluss des Landes Berlin verständigt. Manfred Götzke.
150 Euro Hauptstadtbonus zahlt Berlin seinen 125.000 Beamten und Angestellten ab November jeden Monat. Der rot-rot-grüne Senat rechnet mit Zusatzkosten von 240 Millionen Euro im Jahr. Ein Alleingang, mit dem die übrigen 15 Bundesländer überhaupt nicht einverstanden sind. Die Mitgliederversammlung der Tarifgemeinschaft hat heute Berlin aufgefordert, die Zahlung der Zulage schnellstmöglich einzustellen und das Land aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Der heutige Beschluss sei ein starkes Signal für den Zusammenhalt der TDL und dafür, dass die TDL nicht bereit sei, Verstöße gegen ihre Satzung ungestraft hinzunehmen, so der Vorsitzende der TDL, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. Die TDL führt auf Arbeitgeberseite die Tarifverhandlungen für die Arbeitnehmer der Bundesländer. Sie will mit dem Ausschluss verhindern, dass ein Wettbewerb unter den Ländern entsteht. Der Ausschluss soll erst in 5 Jahren in Kraft treten, um Berlin noch die Möglichkeit zu geben, den Bonus doch noch wieder abzuschaffen. Bis dahin können Tarifabschlüsse der anderen Länder in der Hauptstadt angewandt werden. Das Mitspracherecht verliert Berlin allerdings schon jetzt.
Und auch an der Börse ist mittlerweile die 2. Corona-Welle angekommen. An der Wall Street hat der Dow Jones 2,3% verloren und auch der DAX hat kräftig nachgegeben heute. Dieter Rick.
Enttäuschender Start für den Aktienmarkt in die neue Woche. Der DAX verzeichnet ein Minus von 3,7% und schließt den Handel bei 12.177 Punkten. Das ist der niedrigste Stand seit Juli. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen büßt gut 2% ein. Mit einem Minus von fast 22% schickt SAP den DAX auf Talfahrt. SAP ist mit einer Gewichtung von fast 12% das stärkste Schwergewicht im Leitindex. Der Softwarehersteller musste bereits zum 2. Mal in diesem Jahr seine Jahresprognose und auch seine mittelfristigen Ziele nach unten korrigieren. Das Walldorfer Unternehmen sieht den Grund für die getrübten Geschäftsaussichten darin, dass die Kunden wegen der Corona-Pandemie bei Investitionen zurückhaltend seien. SAP geht davon aus, dass die negativen Folgen der Corona-Krise für das Unternehmen mindestens bis in die erste Jahreshälfte 2021 andauern. Seit Beginn der Pandemie versucht SAP mit Einsparungen gegenzusteuern. An diesem Kurs will Europas wertvollster Technologiekonzern nach eigenem Bekunden weiter festhalten. Die schlechten Geschäftsaussichten wurden von Anlegern heute jedoch erst einmal abgestraft. SAP-Papiere verzeichneten den stärksten Kursverlust seit über 20 Jahren. Zudem hat der Börsenwert von SAP seit Freitag über 30 Milliarden Euro eingebüßt. Insgesamt wirken sich die stark steigenden Corona-Neuinfektionen in Europa dämpfend auf die Stimmung der Investoren aus. Anleger fürchten einen erneuten Lockdown und die damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft.
Der Tag an der Börse hier im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Man sollte nicht meinen, dass die Türkei noch weiterhin offizieller Beitrittskandidat zur Europäischen Union ist. Zu den offenen Streitpunkten Migrationspolitik, die Kriege in Syrien und Libyen sowie der Gasstreit im Mittelmeer ist jetzt noch ein weiterer Konflikt gekommen. Der türkische Präsident Erdogan wirft Europa Islamfeindlichkeit unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit vor. Anlass ist die klare Ansprache von Frankreichs Präsident Macron in Richtung Islamisten nach dem Mord an einem Geschichtslehrer in Frankreich. Die europäischen Reaktionen auf den verbalen Angriff aus Ankara fasst Astrid Koral zusammen.
Die Aussagen des türkischen Präsidenten Erdogan schlagen in der EU hohe Wellen. Am Wochenende hatte er Emmanuel Macron beleidigt, ihn als islamfeindlich bezeichnet und dem französischen Staatschef geraten, seinen geistigen Zustand überprüfen zu lassen. Weil Macron nach der Ermordung eines Lehrers nahe Paris das Zeigen von Karikaturen als Ausdruck von Meinungsfreiheit verteidigt hatte. Deutliche Worte und deutliche Kritik an Erdogan kamen aus Brüssel und auch aus einigen EU-Mitgliedstaaten. In Berlin etwa erklärte Außenminister Heiko Maas, man stehe solidarisch an der Seite Frankreichs. Die persönlichen Angriffe Erdogans auf Macron sind aus seiner Sicht
ein neuer Tiefpunkt und sie sind auch völlig inakzeptabel. Wir stehen aber vor allen Dingen solidarisch an der Seite Frankreichs im Kampf gegen islamistische Extremisten, ganz besonders nach dem abscheulichen Terrorakt, den es in der letzten Woche gegeben hat.
Auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte nannte Erdogans Worte nicht akzeptabel. Und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz schrieb auf Twitter:
Ich verurteile die Beschimpfungen von Präsident Erdogan gegenüber Präsident Emmanuel Macron. Sie zeigen erneut, dass sich die Türkei immer weiter von der EU und unseren gemeinsamen Werten wegbewegt. Volle Unterstützung und Solidarität für Frankreich.
Auf Twitter machten auch EU-Vertreter ihrem Ärger Luft. Ratspräsident Charles Michel erklärte, statt einer positiven Agenda wähle die Türkei Provokationen, einseitige Aktionen im östlichen Mittelmeer und jetzt Beleidigungen. Das sei unerträglich. Und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte Ankara auf, diese so wörtlich gefährliche Spirale der Konfrontation zu stoppen. Der Ton wird also schärfer und das in einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU ohnehin schon sehr angespannt sind. Auch weil Ankara erneut ein Forschungsschiff ins östliche Mittelmeer geschickt hat, um dort nach Erdgas zu bohren. Das empfinden besonders die EU-Länder Griechenland und Zypern als Provokation, vor allem Frankreich unterstützt sie. Wegen dieser Bohrungen hatten die Staats- und Regierungschefs der EU vor einigen Wochen der Türkei mit Sanktionen gedroht und ihr auf der anderen Seite in Aussicht gestellt, über eine Erweiterung der Zollunion und mehr Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage zu sprechen, wenn sie ihr Verhalten ändert. Man bevorzuge den positiven Weg des Dialogs und der Kooperation, sagte heute der Sprecher der EU-Kommission Peter Stano. Unglücklicherweise aber gehe die Türkei nicht in diese Richtung.
Unfortunately, we see the reaction from the Turkey, which doesn't go in this direction.
Die EU fordert von der türkischen Regierung, die Provokationen zu beenden. Doch Präsident Erdogan lässt sich davon ganz offensichtlich nicht beeindrucken. Vielmehr legte er heute noch einmal mit scharfen Tönen nach. Am Mittag rief er seine Landsleute zum Boykott französischer Produkte auf und ernannte EU-Politiker Faschisten. Die Staats- und Regierungschefs wollten sich eigentlich erst auf ihrem Gipfel im Dezember wieder mit der Türkei und möglichen Sanktionen befassen. Gut möglich aber, dass sich zumindest die Außenminister der EU nach den Beschimpfungen Erdogans schon früher damit beschäftigen werden.
In Belarus hält Präsident Lukaschenko weiterhin an der Macht fest. Ungeachtet wöchentlicher Massenproteste, gestern ging bei der schon fast traditionellen Sonntagsdemonstration mehr als 100.000 Menschen allein in Minsk auf die Straße. Gestern endete ein Volksultimatum an Lukaschenko. Weil er dieses Ultimatum erwartungsgemäß verstreichen ließ, folgte heute der Aufruf zum Generalstreik. Was aus diesem Aufruf geworden ist, berichtet Carla Engelhardt.
Rentner und Studenten marschierten am Nachmittag zusammen auf den Straßen von Minsk für den Generalstreik. Im Nachrichtenkanal Telegram gab es mehrere Mitteilungen und Videos aus Staatsbetrieben von Arbeitern, die sich dem Streik angeschlossen hatten. Wie Igor Gabatsiewicz, Vorarbeiter bei Belarus Kali, einem der größten Kali-Produzenten weltweit. Ich bin Vorarbeiter in der Grube Nummer 4. Ich streike, um die Willkür zu stoppen. Wie die meisten Belarusen habe ich zwar Angst, einen gut bezahlten Job zu verlieren, aber Gewissen, Ehre und Würde zu verlieren, das fürchte ich viel mehr. Wir haben alle Angst. Wir fürchten, dass die Mehrheit uns nicht unterstützt. Doch in dieser Situation muss jeder seine Wahl treffen und nicht auf die Unterstützung der Mehrheit warten. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich bin müde, Angst zu haben. Ich bin für Veränderungen. Es lebe Belarus. Zwar gab es keinen landesweiten Generalstreik, der das gesamte Land lahmlegte, aber überraschend viele Menschen beteiligten sich am Streik. In Staatsbetrieben, Universitäten oder Schulen. Gaststätten und Geschäfte blieben geschlossen. Manche nur für Stunden, trotz der Drohung der Staatsmacht, denn die Streikenden riskieren viel, ihren Job zu verlieren und ihre Sicherheit. Die Regierung betonte dagegen in den Staatsmedien, dass der Betrieb in allen staatlichen Unternehmen planmäßig laufe. Neben den Streiks in den Betrieben gingen wieder viele Menschen auf die Straße. Bisher kam es dabei nach Angaben des Menschenrechtszentrums Vjasna zu rund 200 Festnahmen. Svetlana Tichanowskaja, die im Namen der Oppositionsbewegung zum Generalstreik aufgerufen hatte, meldete sich im sozialen Netz. Ich bin jedem Menschen dankbar und unterstütze jeden, der sich dem Generalstreik anschließt. Es sind Mediziner, IT-Fachleute, Studenten, sogar Schüler und Gymnasiasten, auch Mittel- und Kleinunternehmer. Es ist eine unglaubliche Solidarität. Noch hüllt sich der sonst recht lautstarke Präsident Lukaschenko in Schweigen. Der Streik und die Proteste zeigen jedoch, wie groß der Rückhalt der Opposition in der belarussischen Bevölkerung ist. Die Angst vor dem allmächtigen Präsidenten schwindet.
Chile, eine Oase der Stabilität. So hat Präsident Sebastián Piñera sein Land vor gar nicht langer Zeit beschrieben. Dann rollte aber eine Protestwelle über das Land hinweg. Auslöser: die Erhöhung der Metro-Tickets und die Ansicht, Chiles Verfassung aus Zeiten der Militärdiktatur sei schuld an der gewaltigen sozialen Ungleichheit im Land. Nun konnten die Chilenen in einer Volksabstimmung selbst entscheiden, ob sie eine neue Verfassung erarbeiten wollen. Und die eindeutige Antwort ist ja. Sie wollen. Anne Herberg mit den Einzelheiten.
Hubkonzerte und Feuerwerk. Es wird getanzt, gelacht und Freudentränen fließen im ganzen Land, wie hier auf der Plaza Italia in Santiago de Chile, die alle hier nur Plaza de la Dignidad nennen, Platz der Würde. Chile aprobó, heißt es nach diesem historischen Tag. Chile hat dafür gestimmt. Und zwar mit einer gewaltigen Mehrheit. Das stand schon nach den allerersten Hochrechnungen fest. Wir sind glücklich. Heute haben wir Geschichte geschrieben. Heute hat Chile entschieden, ein neues Land zu werden. Darauf haben wir so lange gewartet. Das ist ein Fest der Demokratie. Wir haben Nein gesagt zur alten Diktaturverfassung, die uns alle erdrückt hat. Jetzt heißt es, anfangen zu arbeiten für unsere Kinder und Enkelkinder, damit wir endlich ein legitimes Grundrecht bekommen, denn das alte war es nicht. Die alte Verfassung stammt noch aus Zeiten der Militärdiktatur unter General Augusto Pinochet, wurde 1980 hinter verschlossenen Türen von seinen neoliberalen Wirtschaftsweisen, den sogenannten Chicago Boys, ausgearbeitet und bestand auch 30 Jahre nach Rückkehr zur Demokratie fort. Sich von diesem autoritären Erbe zu befreien, das war eine der zentralen Forderungen der sozialen Proteste, die vor einem Jahr im Oktober 2019 begonnen haben. Chiles konservative Präsident Sebastián Piñera sprach nach Schließung der Wahllokale von einem Sieg für die Demokratie und die Einigkeit. Dieses Referendum ist nicht das Ende. Es ist der Beginn eines neuen Weges. Bisher hat uns die Verfassung gespalten. Ab heute müssen wir alle daran arbeiten, dass die neue Verfassung einen großen Rahmen schafft für Einheit, Stabilität und Zukunft. Die Befürworter sehen in der Verfassung das zentrale Hindernis für soziale Reformen in Chile, mehr Gleichberechtigung und die Anerkennung indigener Völker. Sie fordern einen Staat, der nicht nur Privateigentum, sondern auch soziale Rechte garantiert. Denn Gesundheit und Rentenversicherung, Bildung und sogar die Wasserversorgung sind in Chile bisher privatisiert. Die Gegner warnten dagegen davor, ein langwieriger Verfassungsprozess könnte Chiles Wachstum gefährden und das Land ins Chaos stürzen. Jacqueline van Rysselberghe, Präsidentin der rechten, unabhängigen Demokratischen Union, deren Wählerschaft den Ideen des Pinochet-Regimes großteils auch heute noch positiv gegenübersteht, erklärte: Wir repräsentieren weiterhin die rund 20%, die gegen eine neue Verfassung gestimmt haben. Wir sind für Reformen, aber wir glauben auch, dass ein Wandel nicht bei Null anfangen darf. Beim Referendum ging es auch um die Frage, wie eine neue Verfassung ausgearbeitet wird. Dabei gab es eine deutliche Absage gegen die Option eines gemischten Gremiums mit Beteiligung der Parteien. Heißt, es wird eine eigens gewählte verfassungsgebende Versammlung geben, die je zur Hälfte aus Männern und aus Frauen besteht. Der Wandel kommt nicht von einem Tag auf den anderen, aber das war ein erster Schritt. Das ist die Basis, auf der wir das Land aufbauen können, das wir alle wollen. Ein gerechteres Land. Ein Land, das ein würdiges Leben ermöglicht. Ein Land ohne eine so abgrundtiefe soziale Ungleichheit wie bisher. Das Verfassungsgremium soll im April 2021 gewählt werden. Über den von ihm erarbeiteten Entwurf soll dann im Jahr 2022 ein erneutes Referendum abgehalten werden.
Der Beitrag über das Verfassungsreferendum in Chile von Anne Herberg. Und jetzt blicken wir noch in die Zeitung von morgen. Volker Hengst und Tobias Zien mit der Presseschau.
In den Kommentaren geht es hauptsächlich um den CDU-Parteitag, der wegen der Coronavirus-Pandemie vom Dezember ins nächste Jahr verschoben wurde. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus: War das auch eine Entscheidung darüber, wer Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat wird? Und vor allem, wer nicht? Die scharfe Reaktion des Friedrich Merz zeigt, dass er das befürchtet. Die Verschiebung habe mit der Pandemie nichts zu tun. Es gehe vielmehr Teilen des Partei-Establishments darum, ihn als Vorsitzenden zu verhindern. Das ist starker Tobak. Stellt Merz damit doch die Lauterkeit all jener Parteioberen in Frage, die unter Verweis auf die Corona-Krise für eine Vertagung plädierten und stimmten. Der Münchner Merkur notiert: Der CDU insgesamt hilft es, wenn sie erst im Frühjahr einen neuen Chef wählt. Die Partei gewinnt nach organisatorischer Trödelei und analoger Einfallslosigkeit Zeit und die Chance, sich aus der Apathie des dicht an dicht liegenden Kandidatentrios zu lösen. Das ist, weil es hier auch um die Kanzlerkandidatenfrage geht, gut fürs ganze Land. Anderer Meinung ist dagegen die Süddeutsche Zeitung. Die Lösung, auf die sich die Parteispitze jetzt verständigt hat, ist unzureichend. Denn der Vorstand hat sich nur auf die Absage des Dezembertreffens einigen können. Er war aber nicht in der Lage, eine Alternative zu beschließen. Sowohl der genaue Termin als auch die Form des nächsten Parteitags sind jetzt unklar. Und damit erst recht die Frage, wann die Union ihren Kanzlerkandidaten bestimmen kann. All das zeigt, wie zerrissen die CDU inzwischen ist. In der Pforzheimer Zeitung ist zu lesen: Es hätte die Partei völlig desavouiert, wenn sie jetzt in Stuttgart oder anderswo mit 1001 Delegierten ein kleines Ischgl der Politik durchziehen würde, während ihre Regierenden die Bürger zum Verzicht auf Reisen sowie Kontakte aufrufen und bei Nichtbefolgen bestrafen. Nun zu einem anderen Thema. Der türkische Präsident Erdogan hat seinem französischen Amtskollegen Macron und der EU erneut Islamfeindlichkeit vorgeworfen. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel erläutert: Nach Lesart Erdogans ist das Verurteilen des Dschihads und das Eintreten für Gedanken- und Kritikfreiheit von Präsident Macron schlicht Ausdruck von Islamfeindlichkeit. Erdogan übergeht dabei ganz bewusst die Differenzierung zwischen Islam und Islamismus. Damit erreicht der Eiferer vom Bosporus das Gegenteil von dem, was er zu erzielen vorgibt. Die Islamophobie wird wachsen. Die Passauer Neue Presse merkt an: Der türkische Präsident schürt den Hass auf Emmanuel Macron und halb Europa, indem er unterstellt, Muslime würden hier so verfolgt wie die Juden im Dritten Reich. Das ist schlicht gelogen und Erdogan weiß das.
Danke für diese Presseschau, Volker Hengst und Tobias Zien. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten beginnt hier die Radionacht mit der Sendung Fazit Kultur vom Tage. Danke für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Sendung. Ich bin Jonas Rehse. Gute Nacht.